Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diversify, der Private Market Podcast. Hallo Robin, schön, dass du da bist.
Henrik, grüß dich, freut mich sehr, da zu sein.
Vorweg unser Disclaimer, dieser Podcast bietet keine Anlageberatung und dient nur zu Informationszwecken. Themenblock Nummer 1, Robin, du weißt es, aktuelles.
Wie jedes Mal.
Die HSBC will ihre Wealth Unit in Deutschland verkaufen. Was ist da los?
Verrückt. Ich glaub, die braucht Kohle. Nee, HSBC ist ja eine der größten Banken in Asien und haben da eine riesen Wealth-Management-Einheit. Ich habe auch ein paar Kumpels, die da mal gearbeitet haben.
Okay.
Und da ist es wirklich so, du hast halt immer verschiedene Ziele von den Wealth-Management-Einheiten, irgendwie, dass du da onboarden kannst als Kunde. Und da hast, ich meine, es war da seinerzeit 5 Millionen US-Dollar. Und sobald du 5 Millionen
Vermögen haben.
Musst du Vermögen haben, liquide, dass du da ongeboardet werden kannst. Und es war wohl, also sie haben so eine brutale Reputation in Asien, also Kernmarkt von denen, wo die herkommen, dass da wirklich die Leute, die haben gespart, die haben Gas gegeben, die haben gesagt, ich will da Kunde werden. Das ist wie so ein Ritterschlag. Mhm. Und dann irgendwann die 5 Millionen gehst du da rein, sagst du, guck mal, 5 Millionen und dann hast du ein Depot aufmachen können und dann warst du King. Also wie so ein Statussymbol, dass du HSBC banken konntest. Mhm. Waren lang nicht am deutschen Markt aktiv im Private Wealth Management, haben dann, wann waren das, ich würde sagen vor 6-7 Jahren oder so, vielleicht ein Ticken weniger, einige Leute von privaten Wealth Management Einheiten anderer Banken abgeworben, haben den Markt versucht, haben sich da wohl recht schwer getan. Also das so als
genau, das sind jetzt so die Gerüchte, die man da hört. Bloomberg hat drüber berichtet. Also 300 bis 600 Millionen AUM soll es gehen im Wealth Management Geschäft laut Bloomberg von HSBC, was es gerade oder was es eventuell bald unterm Hammer
und
gibt.
Und das ist halt nichts, ne? Also ja, das ist halt sehr, sehr wenig. Das heißt, keine riesen Erfolgsstory. Es versuchen ja sehr, sehr viele Banken. Ja. Im deutschen Markt, der sehr, sehr spannend ist. Wir haben da auch schon mal im Zuge von Lampe, also erst Lampe platt, dann Hauck Aufhäuser Lampe, ja. und dann erworben von ABM AMRO wurden die ja erworben. Das heißt, genau da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. Was da passiert ist. Das hatten wir auch so vielleicht nochmal zusammenfassend von mir, so als Wrap-up, für die nicht jede Folge auswendig können von uns.
Das ist,
ich kann es zwar nicht nachvollziehen, aber nichtsdestotrotz habe ich Verständnis. Mhm. Das Thema sehr kompetitiver Markt, also Wealth Management, das Geschäft wächst immer weiter, du hast noch ganz gute Margen. Als Banken aber halt übelst umkämpft. Und deswegen siehst du da eine Konsolidierung. Das hatten wir auch, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich würde es mal tippen, 2 Monate, 2,5, und da auch drüber gesprochen, Outlook, wahrscheinlich mehr Konsolidierung, die man noch sieht.
Das stimmt.
Und
das stimmt.
Weiter geht's, also doch recht gehabt mit meiner Glaskugel. Und ja, also kann ich verstehen, das Thema, es war ein Versuch, es ist halt schwierig, hier Fuß zu fassen. Es ist halt auch noch ein Thema, ist es denn wirklich das Kerngeschäft? Hat man denn wirklich die Freiheiten, da 3, 4, 5 Jahre vorzufinanzieren, dass du dir hier auch einen Namen aufbaust? Hast du die richtigen Hires? Hast du die richtigen Leute an den Stellen, wo du sie brauchst, dass die eine geile Company aufbauen, also eine geile HSBC Wealth Management Einheit? Und wenn die Bloomberg-Zahlen stimmen, gut, ist jetzt eine breite Range von 300 bis 600 Millionen, nichtsdestotrotz, auch wenn 600 sind, ist es jetzt keine Erfolgsstory. Das ist ja.
Ja, plus du brauchst halt A, geile Produkte oder B, Zugang oder dann das Resultat auch geile Performance.
Was ja, voll. Das haben sie, glaube ich, schon. Also Produkte, das können sie. Das ist ein Riesenladen. Sind in Asien sehr, sehr erfolgreich. Aber ich glaube, das war halt einfach ein, ja, wahrscheinlich, unterstellt, vielleicht nicht genug Fokus auf den Bereich. Oder zu starker Wettbewerb, voraussichtlich zu starker Wettbewerb. Aber du hast ja Häuser wie, die hier stark sind, die kleineren Privatbanken sind stark. Dann hast du halt auch noch die Großbanken mit den Wealth-Management-Einheiten, die reingehen. Du hast eine JP Morgan, du hast eine Goldman Sachs, du hast natürlich eine UBS, die wahnsinnig stark ist. Du hast sehr, sehr viele Banken, BNP, du hast viele Unternehmen. Und dann auch die kleineren Boutique-Banken, die kleinen Privathäuser, die Bankiers, so ganz traditionell, die auch echt gut sind. Mhm. Und highly competitive und ja, was kannst du dich allein stellen? Klar, du hast deine Produkte, aber Anlagegeschäft ist halt schon ein Vertrauensthema und das dauert seine Zeit. Und da jetzt einfach der Schritt zu sagen, stoß mal ab, kann ja Sinn machen. Also kein Atem nicht lang genug, nicht so gekommen, wie es sein sollte.
Ja, Fokus ist ja immer enorm wichtig. Du hast gerade zwei der Interessenten oder der potenziellen Interessenten schon genannt. Also das, was so berichtet wird, das ist einmal die BNP, die UBS und Julius Baer, die schon mal Interesse angemerkt haben, wenn es jetzt dann doch zu einem Verkauf der Wealth Unit kommen sollte.
Ja, also habe ich auch so gelesen. Kann Sinn machen. Also bei der UBS, die ist ja gerade hat eine etwas größere Integration, ist ja gerade dabei, die hustet es, glaube ich, einfach weg. Also wenn da nochmal 300 oder 600 Millionen kommen, merken sie wahrscheinlich gar nicht so richtig. Eine BNP hat sich auch super entwickelt. Habe ich auch sehr guten Draht, auch ein sehr, sehr positives Bild von der BNP. Echt Top-Team
im Wealth Management. Ist wirklich krass. Also vielleicht einmal nochmal das jetzt mal in Relation zu sehen. Also die UBS, was haben letztens die Zahlen, die wir zumindest bekommen hatten in der gemeinsamen Pressemeldung, 5,5 Billionen
ja, ja.
Assets under Management, da sind 3 bis 600.
Da husten sie weg.
Ja, also das macht ein Berater.
Nee, also in Case macht es tatsächlich, also jetzt gerade zum Ultra-High-Net-Worth-Individual-Bereich, es ist echt nicht so viel. Also es ist halt wirklich nicht so viel. Und das, du musst dir vorstellen, es gibt ja Family Offices, wir haben ja unseren Report rausgeschickt, da gibt es ja auch pro Family Office von Milliarden an AUM. Genau,
über zwei.
Wenn du dann halt sagst, okay, ich habe 4 Banken, was echt viel wäre, ne, für die Anlage.
Was hast du denn normalerweise im Family Office, so eine oder zwei Banken?
Na, wir hatten drei, also zwei für liquide Assets und eine, und die dritte war so Brot- und Buttergeschäft, wo du halt deinen Zahlungsverkehr hast, deine Kreditkarten und sowas, sowas ja, okay. Setup, aber so zwei hast du meistens schon. Ja gut, je nach Größe. Also das ist, wenn du jetzt ein riesen Vermögen hast und auch sehr, sehr viel Liquide. Es kommt auch immer auf die Assets an, die du hast. Also wenn du jetzt sehr, sehr großes liquides Portfolio hast, teilst du halt auch gerne auf mehr auf. Ansonsten, wir haben mit zwei gearbeitet. Genau. Also das, ja, ich glaube, da findet sich schon ein Käufer. Macht aber fast, ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob es so richtig Sinn macht, weil es sind wahrscheinlich nicht allzu viele Kunden. Vielleicht nehmen die Betreuer, könnten die auch einfach die Betreuer mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es da wirklich ein Verkauf sein. Also ich weiß auch nicht, wie das gestaltet sein soll. Aber es ist ein netter Versuch, aber haben sich ja schon viele die Zähne ausgebissen am deutschen Markt, von dem her.
Das stimmt.
Kommen jetzt Fintechs, die den Markt aufräumen.
Apropos Zähne ausbeißen.
Oh, jetzt kommt's. Und Fintech.
Nee, genau. Stell mal so ein bisschen die These in den Raum mit drei Fragezeichen versehen.
Ach, kommt jetzt der nächste.
Jetzt kommt das nächste Thema jetzt, genau. Strauchelt der deutsche VC-Markt gerade? Also wir haben, das Handelsblatt hat das jetzt letztens erst veröffentlicht, im ersten Halbjahr 2024 ja so viele Insolvenzen, Startup-Insolvenzen gehabt wie fast noch nie, also 160 an der Zahl. Unter anderem relativ auch fortgeschrittene Startups dabei, Made, Movinga, Alenvar, sind ja alles Namen, die durch die einschlägige Bubble schon gewandert sind. Auf der anderen Seite stehen allerdings auch Daten von PitchBook, die sagen, okay, so schlimm sieht es gar nicht aus und es werden auch für die nächsten Finanzierungen eingefahren. Wir haben über das große Thema schon mal gesprochen. Jetzt auch in letzter Zeit, vor allem auch in der Fintech-Bubble, hast du wieder Finanzierung. Du hast Bling, die finanziert wurden, du hast Lemon Markets, Pliant, die da relativ erfolgreich sind und da ihre Fundings einsammeln. Wie siehst du denn den Markt? Also ich fand den Artikel vom Handelsblatt sehr einseitig, weil es ist ja auch andere...
Kriegst halt Klicks.
Klar, kriegst halt wieder Klicks, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht doch gar nicht so düster, wie das Handelsblatt schreibt.
Es ist auf jeden Fall düsterer. Ich finde, du musst halt weiter, düsterer als es mal war. Ich finde, du musst ein bisschen weiter so rauszoomen. Du hattest ja so 18, 19, 20, alles ganz normal, 20 schon aufgeheizt, dann 21 ist ja, da hat es ja einfach nur eine Idee, Riesenbewertung, haben sich die VCs geschlagen, dass sie investieren konnten, dann war das komplett tot, jetzt fährt es wieder hoch, ich finde dieses Jahr ist gefühlt, also meine Wahrnehmung besser, nichtsdestotrotz
drängt sich. Nicht nur gefühlt, ich kann dir Zahlen geben, im ersten Halbjahr 24 sind die Investitionen um 12% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.
So. Also für mich gefühlt, richtig gefühlt, es trennt sich halt irgendwie so die Spreu vom Weizen, was aber auch, es ist nicht zwingend verkehrt, es werden halt gute Cases werden gefördert, weil investiert wird, schlechte Cases nicht, und du hattest, ja, ich glaube auch, dass die Insolvenzzahlen runtergehen werden wieder, weil es werden, glaube ich, auch eher gute Cases jetzt auf den Markt kommen, weil du hast es, früher hast du mit relativ, einfach nur einer, gutes Team, vielleicht so eine Idee, die aber vielleicht gar, die eigentlich nie funktionieren kann, außer du bist wahnsinnig riesig, aber da war das Geld noch so locker, hast du Geld bekommen. Und es ist jetzt halt schwieriger, da sind noch viele so Ausläufer von genau diesen Companies.
Genau, die damals halt, wo Money relativ günstig war, halt richtig voll gefundet wurden, die jetzt.
Günstig ist ja gar nicht. Also klar, also günstig damals. Jetzt im Sinne vom Zinsniveau, aber halt auch einfach zugänglich. Und da hast du viele und die kriegen jetzt halt kein Follow-on-Funding mehr, weil es halt vielleicht doch nicht der Case war. Und viele, also ein ganz initiales Funding kriegst du ja immer noch. irgendwie so Freunde, Bekannte, mal so eine halbe Million, Millionen, das kann man schon mal irgendwie einsammeln. Ja. Und dann halt mal nennenswert Geld brauchst, da geht es halt auch, wenn es jetzt kein bockstarker Case ist, ist es echt schwer, da mehr Kapital zu bekommen. Und dann gucken sich die Investoren auch, klar, also die Case ist viel, viel genauer an. Und das Geld hängt, das ist schön, auch jetzt mit Zahlen belegt, dass das Volumen steigt, das Geld hängt nicht mehr so locker und gefühlt gehen die Risikokapitalgeber auch lieber in spätere Stages. Also wo du mehr irgendwie Datenpunkte hast, schon mehr Vertrauen hast, irgendwie ein bisschen stärkere Brand hast, Product-Market-Fit hast und dann geben sie da gerne Kapital rein. Das heißt eher halt auch eher in späteren Runden und größere Runden, wo Kapital reinfließt. Die du jetzt genannt hattest, waren ja auch beides A-Runden. Ja. Ich glaube, Seed-Umfeld ist schwierig. Wenn man die Seed-Phase übersteht und dann bis zu einer A kommt.
Vielleicht nochmal ganz kurz, um die Zuhörer abzuholen. Also
es fängt an, du startest, dann ist Pre-Seed so das Erste, wo davor du mal so ein bisschen validierst. Vielleicht genau eine Angel-Runde, dann eine Pre-Seed, wo du halt irgendwie so dein MVP baust, dann mit der Pre-Seed das sondierst, mit der Seed nochmal mehr Kanäle und alles checkst, dann hast du dein Product-Market-Fit. Also du weißt, okay, Leute, ich habe echt ein Problem gefunden, das ich wirklich löse, die Leute zahlen dafür Geld für meine Lösung und dann gehst du in die Skalierung. Das sind dann die Runden mit einem Buchstaben, Series A, B, C, D, je nachdem, wie lange es dauert, bis du profitabel bist oder was du für Pläne hast. Genau, und in den Runden, da fühlen sich die Investoren wohl, aber gerade bei den risikoreicheren Investments, also sehr Early Stage, gibt es Gefühl Zurückhaltung und es ist halt auch nochmal unterschiedlich, welche Sektoren hot sind. Und halt gerade, es gab sehr, sehr viele Fintechs, das ist auch die letzten 5-6 Jahre. Mhm. Das ist mittlerweile nicht mehr so hot, gerade als Investment, gerade B2C, das sehr kapitalintensiv ist. Dann gibt es Sachen AI, wen wundert's, das wirklich sehr hot ist, oder so Software as a Service, weil es einfacher planbar ist, ein B2B-Geschäftsmodell. Es hat sich verändert. Ich finde es aber gesünder. Es gehen halt gerade die Companies, die gehen kaputt, die im Zweifel, jetzt hart gesagt, vielleicht auch keine Existenzberechtigung da hatten, weil es falsche Zeit, falsche Team, falsches Produkt, das halt einfach ein paar Sachen nicht stimmen. Das heißt, du musst deutlich präziser, deutlich mehr on point sein mit deiner Lösung, dass du bestehen kannst. Das heißt, es ist eher so, dass gute Unternehmen gerade eher bestehen. Und dann auch noch das Thema 160 in einem Halbjahr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gründungen es gab, aber aus dem Bauch ist jetzt nicht so brutal. Also es ist jetzt nicht so, dass also unendlich viele Companies kaputt gehen. Es sind halt ein Ticken mehr, aber ich glaube, das Niveau war auch sehr niedrig. Da gibt es auch Statistiken, so mit Corona, wer irgendwie welche Unternehmen, dass die Unternehmensinsolvenzen, das hatte ich glaube von Kreditreform letztens oder Euler Hermes gelesen, dass die Insolvenzen irgendwie wieder gestiegen sind. Und du kommst halt auch von einer wahnsinnig niedrigen Basis.
Das stimmt, ne? Also wenn wir zum Vergleich nehmen, erstes Halbjahr 22 gab es 85 Pleiten, also jetzt das Doppelte fast.
Ja gut, ist halt prozentual, klar.
Ja.
Klar, aber nichtsdestotrotz, also aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so gefühlt, nicht alarmierend. Nichtsdestotrotz, also das Thema, ich hatte da vor ein paar Wochen mal geschrieben, so Funding-Umfeld auf LinkedIn, es ist kein No-Brainer, Kapital aufzunehmen. Also er wird schon auf Herz und Nieren das Team getestet, es wird geschaut, geprüft, ob das die richtigen Leute sind, ob du wirklich deinen Markt gefunden hast, hast du wirklich eine Nische, hast du wirklich ein Problem oder meinst du nur, dass es ein Problem gibt, das du löst?
Ja.
Und gibt es halt auch genug Menschen, die bereit sind, Geld für deine Lösung zu bezahlen? Und das ist halt eher gesund, aber Hendrik, um dir da zuzustimmen, ich glaube auch, dass es jetzt vom Handelsblatt recht einseitig dargestellt ist, es ist auf jeden Fall schwieriger, Kapital aufzunehmen. Aber das heißt, wenn du Kapital aufnehmen kannst, ist es auch eine klare Bestätigung für dein Business Model. Es ist schwieriger, Kapital zu bekommen, aber du bekommst schon Kapital, wenn du einen guten Case hast.
Ja, bestätigt, glaube ich, dann auch hier nochmal die Statistik von EY. Ah, zum einen hatte ich ja gerade gesagt, 12% mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aber auch auffällig ist, dass das Kapital in weniger Startups geflossen ist als noch im Vorjahreszeitraum. Bestätigt ja auch einfach gerade deine Erklärung.
Höhere Deal-Sizes, weil exakt. Spätere Phase.
Genau. Oder halt auch einfach in die gut sind und weniger Risiko. Exakt. Ja, spannendes Themenumfeld, in dem wir uns natürlich auch bewegen. Gehen wir weiter. Und zwar in unseren Deep Dive. So, Robin, heute jetzt mal wird es ein bisschen philosophisch. Wir reden über ideale Altersvorsorge. Hintergrund ist ja ganz einfach, das wird auch jeder Zuhörer und jede Zuhörerin auch schon mitbekommen haben, dass die FDP einen Vorschlag bringen möchte, in dem ein Depot einen ähnlichen Steuerstatus haben kann, soll, wird, wie vielleicht die Riester-Rente, so wird es gemunkelt. Richtig konkret ist niemand geworden. Ich glaube, Christian Lindner hat wirklich jetzt 2-3 Videos zu dem Thema schon gepostet.
Und nicht viel gesagt worden.
Und es ist einfach, die Videos gingen alle 90 Sekunden, aber Weil also, man ist danach genauso schlau wie
vorher. Gar nicht. Also, oder wo viel geredet, aber nichts gesagt.
Genau, viel geredet, nichts gesagt. Politik. Und gut, das Einzige, was jetzt noch vor dieser Sommerpause, nach der Sommerpause soll das nämlich irgendwie der erste Vorschlag kommen, was jetzt vor der Sommerpause irgendwie er schon mal rausgelassen hat, war jetzt eher die Abschaffung von Steuerklassen. Genau, aber lass uns doch beide jetzt mal hier in dem Podcast.
Workshop machen wir.
Wir machen jetzt schnell einen Workshop, den schicken wir dann zum Bundesfinanzministerium rüber als
Vorschlag. Können wir rüberbringen eigentlich.
Das stimmt.
Überlaufen.
Es geht darum, was wünschst du dir denn von der Politik Richtung Altersvorsorge mit Investmentprodukten? Wie sollten die aussehen? Stichwörter, Depot, Steuerfreibetrag, Kapitalertragsteuer. Also richtig spannende Begriffe.
Wie lange soll der Podcast gehen? 4 Stunden.
Ja, genau. Und ab jetzt, genau, zählt die Zeit.
Ja, super spannendes Thema. Ich durfte da auch vor ein paar Monaten bei der Bitkom auf dem Panel.
Stimmt.
Genau zu dem, auch mit der Anja Schulz, auch von der FDP, unter anderem haben wir auch genau über das gesprochen, über das Thema. Und ich habe da für mich eine sehr, sehr klare Position. Also es sind eigentlich verschiedene Stoßrichtungen. Das A und O ist, dass mit Education angefangen wird. Ich finde, das ist ein Grundpfeiler, dass halt jeder befähigt ist, selber.
Aber wie früh? Also ist das sowas, wer du mittlerweile, also ich habe damals in der Grundschule angefangen, Englisch, glaube ich, aber 3. Klasse. Ab wann sollten so wirtschaftliche Themen kommen?
Ich würde sagen, ab der weiterführenden Schule. Das heißt, ab der 5., dass du da halt
in
auch.
In Berlin ab der 7.
Okay, dann ab 12.
Ja, okay, wird weiterführende Schule, egal welche. Dann, wenn es konkreter wird. Also die Schule, bevor man irgendwann ins Berufsleben oder Ausbildung startet.
Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass es hier ab
Nee, du bist in Berlin in der Grundschule bis zur 6.
Zur Gesamtschule.
Nee, ist Grundschule.
Wirklich?
Wusste ich nicht. Es gibt nochmal Gesamtschulen, da kannst du
natürlich auch über das Schulsystem sprechen.
Du, da würde ich einfach noch ein paar Ex-Kollegen von Cornesen noch einladen, da können wir ein bisschen,
sauber.
Da können wir ganz, ganz doll
drüber sprechen. Ich bin hier als Süddeutscher, Baden-Württemberg, alles 1. bis 4. Grundschule,
ja,
da, wo Chemie, fertig, ja, Studium.
Ja. In Niedersachsen, wo ich herkomme, auch da ganz normal, 1. bis 4. und dann gib ihm.
Na dann. Na gut, anderes Thema. Ich würde es ab der weiterführenden Schule machen, die, bevor man ins Berufsleben eintritt oder halt studieren anfängt.
Und was wären da so für Themenschwerpunkte?
So die Basics, einfach das, was, also aktuell ist es ja eher ein Pull. Ein Pull, wenn ich mich interessiere für Anlage, dann muss ich mir das irgendwo rausziehen. Also ich habe einen Pull. Also die Verantwortung liegt bei mir, dass ich mich da informiere und kann pushen. Und ich würde mich, es gibt schon Themen, die man dann in der Schule vielleicht auch damit ersetzen könnte, die vielleicht weniger für die eigene Zukunft bringen. Also das ist typisch, ist ja, also ich lerne, keine Ahnung, wie man jetzt die vierte Wurzel zieht, aber nicht, wie man eine Steuererklärung abgibt. Da gibt es ja sehr viele so plakative Sprüche. Aber ich meine, es gibt so einen Schwerpunkt, ein bisschen zu verlagern und sagen, vielleicht ist Wirtschaft doch wichtiger, weil wir wissen dass wir ein Thema haben im demografischen Wandel, Rentenlücke etc., hatten wir auch schon viel drüber gesprochen, das Thema Aktienrente aufzubauen, halt recht spät dran, das heißt, kann es fast gar nicht kompensieren, aber es ist ein anderes Thema und deswegen solltest du halt das dann wenigstens in den Bildungsinhalt aufnehmen, dass jeder befähigt ist, selber da Entscheidungen zu treffen, weil nur damit geht es, wenn jetzt die Politik sagt, okay, ich gebe das nicht vor, sondern jeder kann frei entscheiden und hat Steuervergünstigungen als Beispiel, dann sollte man ja auch selber befähigt sein, die Entscheidung zu treffen. Das kannst du ja nur, wenn du da Education hast. Und klar, du kannst sagen, es ist so die Butter- und Brot-Education. Erstmal, was ist ein Depot? Was macht man mit dem Depot? Wo kann ich das aufmachen? Da fängt es ja schon an. Wie
Aktie kaufen? Erstmal, was ist eine Aktie?
Ja, genau. Wird, ne? Genau. Also, was brauchst du? Was ist eine Aktie? Anteil von einem Unternehmen? Was ist ein ETF? Das sind einfach so die ganzen Basics. Einfach mal so das A bis Z des Kapitalmarkts. Wenn es dann komplizierter wird, dann bin ich dabei. Dann muss es nicht, da gibt's keinen Bildungsauftrag, sondern kann jeder sich selber weiterbilden, wenn er da mehr Bock drauf hat. Aber, ich finde, das gehört in die Inhalte, die Schulen vermitteln, dass jeder befähigt ist, sich da Gedanken drüber zu machen, weil es wäre nur folgerichtig und konsequent, weil die aktuelle Situation mit der Rentenlücke ist ja auch politisch getrieben, dass es da ein Problem geben wird für die Generation, die aktuell zur Schule gehen oder auch die nächsten 10, 15 Jahre zur Schule gehen werden. Und deswegen sollte man dem begegnen damit, dass die Leute befähigt werden, wenigstens neben der gesetzlichen Rente sich ein Standbein aufzubauen, ohne sich selber dafür einsetzen zu müssen. Das heißt, wenn die Politik die Situation befördert, dass man eine Rentenlücke hat, weil die gesetzliche Rente zu niedrig ist, sollte sie sich auch dafür einsetzen, dass man befähigt ist, selber sich eine private Rente zu schaffen. Also das ist mal so als Basic.
Okay, genau. Erstmal die Basics. Also Thema Education fängt schon mal deutlich, deutlich früher an. dann...
Ja, und fängt halt auch proaktiv an.
Genau.
Also einfach nur proaktiv educaten, nicht pull. Jeder kann sich ja weiterbilden, klar, aber ich würde es auch ein bisschen so reinpressen, weil für mich ist es aus meiner Sicht, gehört es schon zu einem, ja, zu einer Grundkenntnis. Also ich kenne so viele Menschen, die absolut keinen Plan haben, was ich mache oder was du machst.
Ja.
Finanzinstrument-Zeugs. Und das finde ich insbesondere vor dem Hintergrund, dass man ohne private Altersvorsorge, wenn man jetzt nicht aus einem extrem vermögenden Elternhaus kommt, kann man extrem aufgeschmissen sein.
Absolut.
Im Alter.
Absolut.
Und deswegen sollte es ich finde, dafür ist der Bildungsauftrag da, dass man genau vor so Sachen warnt. Also man hat ja auch Geschichtsunterricht, um zu sagen, okay, in der Historie haben ein paar Leute irgendwie ein paar blöde Sachen gemacht. Das soll ja auch irgendwie eine Lehre sein. Und ich finde, da gehört es auch dazu zu sagen, ja gut, man sollte dann vielleicht halt auch befähigt sein für sowas. Man lernt rechnen, dass man halt, keine Ahnung, geht jetzt zum Späti um die Ecke, kauft zwei Dosen Apfelschorle, die kosten jeweils 1 Euro, das ist Späti-Verkäufer, den ich sage, 17 Euro, sind das weiß, nee, 2x1 ist 2 zum Beispiel. Das lernst du ja auch dafür, oder Deutsch, dass du halt miteinander kommunizieren kannst. Und da ist ja immer irgendeine Motivation dahinter. Aus meiner Sicht ist die Motivation, einfach Altersarmut zu reduzieren. Und das ist halt dann, das ist eigentlich sehr, sehr clever auch, wenn das der Staat so macht. Man muss sich nicht stärker verschulden, das, was du verpennt hast, sondern du veränderst einfach ein bisschen die Bildungsinhalte. Jetzt von mir zu einfach gesprochen, ich habe keine Ahnung, wie kompliziert das ist, wahrscheinlich das sehr. Ist
sehr, sehr kompliziert, weil Bildung ist Ländersache, das muss jedes einzelne Bundesland für sich entscheiden.
Aber deswegen ja auch die unterschiedlichen unterschiedliche Dauer der Grundschulen.
Ja, ja.
Aber das zu ändern, weil es ist eigentlich sehr, sehr smart, weil ohne Geld in die Hand zu stecken, jetzt mal losgelöst irgendwie von den Prozessen, dass du den Bildungsinhalt anpasst, kannst du quasi die Rente, das, was du eigentlich verpennt hast, kannst du einfach auf den Bürger schieben und das mit ein bisschen Education. Also das ist als Basic.
Mhm.
Schritt 1.
Mhm.
Schritt 2, wie stelle ich mir eine Förderung vor? Ich persönlich würde das extrem einfach gestalten und einfach nur das Anlehnen an das Thema Spekulationssteuer von Immobilien. Wenn es kurzfristig Trading ist,
Spekulationskosten Immobilien holen uns ab nach 10 Jahren.
Genau, wenn es halt langfristiger Horizont hat, dann würde ich automatisch sagen, es ist vergünstigt, weil es für die Altersvorsorge ist. Und ich würde auf gar keinen Fall tunlichst, würde ich es vermeiden, irgendwelche vom Finanzministerium geprüft Stempel für Finanzprodukte, die für die Rente geeignet seien oder nicht, zu nutzen. Weil damit, das ist dann irgendwie ein neues Gütesiegel, das eher alles so ein bisschen so verschlimmbessert.
Genau, es widerspricht ja auch quasi dem gerade, was du gesagt hast. Jeder kann sich selber informieren, was er gerne machen möchte. Klar, ich glaube schon, dass es vielleicht irgendwie einen Rahmen geben sollte, dass man sich vielleicht auch auf, ja, die Frage ist, ob man sich auf bestimmte Assetklassen bezieht,
beziehen sollte. Ich glaube, du hast es automatisiert irgendwie. Du hast zum einen, jeder hat verschiedene Vorlieben. Und wenn du es ganz stupide über die Laufzeit, also es soll ja nicht ausgenutzt werden, es gibt sicherlich irgendwelche Workarounds, aber es soll ja nicht ausgenutzt werden. Und ausnutzen tust du es, wenn du diese Steuervergünstigung auch für kurzfristige Bereicherungen nutzen kannst.
Mhm.
Und es wäre zum Beispiel Zockerei, Optionshandel, Trading etc. Aber das geht ja einfach von den Produkten an sich nicht. Das heißt, die fallen ja automatisch schon raus, wenn du jetzt auf 10 Jahre gehst. Und dann kannst du natürlich, dann kannst du sagen, okay, in der Basisausbildung, die ich in der Schule genossen habe, ich hatte sonst kein Interesse, weiß ich, globale Aktien-ETFs, solide, mach mal. Cool. Dann gibt es ja vielleicht Leute, die sagen, nee, das interessiert mich mehr und die nutzen es vielleicht besser aus, weil sie sich aktiv damit beschäftigen und die gehen dann halt irgendwie in andere Produkte noch, mischen irgendwie Alternatives bei, die auf lange Sicht höhere Renditen gezeigt haben in der Historie etc. Und das, finde ich, ist das Einfachste, was man machen kann. Wenn man mit irgendwelchen Gütesiegeln arbeitet, ist es, glaube ich, auch wieder schwierig, weil dann kommen wieder Produkte auf den Markt, die zwar das Gütesiegel haben, aber katastrophale Gebühren, Strukturen. Ja. Und es war ja auch viele, viele so steuerliche Förderungen von irgendwelchen Anlageprodukten. Das wird immer irgendwie auch von den Produktherstellern ausgenutzt. Und ich glaube, die Leute sollten befähigt werden, gute Produkte selber zu selektieren. In welcher Asset-Klasse, das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Interesse man selber zeigt. Aber so Basics, Aktien, Anleihen sollte man sich, glaube ich, auskennen. Und dass es auch irgendwas auch noch gibt über dem Tellerrand, wie jetzt zum Beispiel Alternatives.
Ja.
Und dann halt auch vergleichen, okay, du hast ja durch die PRIP, hast ja eh Basisinformationsblätter, die vergleichbar sind. Da sagst du, okay, wo muss ich denn da hingucken? Einfach so die Basics, dass dann jeder das für sich entscheiden kann. Und dann halt, wenn jemand da wirklich Bock drauf hat, sich mit zu beschäftigen, dann kann er doch auch mehr davon haben, weil er auch mehr dafür tut. Das ist ja auch seine Kohle. Und wenn das für die langfristige Altersvorsorge ist, bestens. Und wenn da der Return höher ist, wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht komplett steuerfrei sein, weil das funktioniert dann nicht, unser System. Wenn dann jemand mehr Return erzielt, dann zahlt er halt auch mehr Steuern drauf, weil er es gut gemacht hat. Ich glaube, das ist so das Einfachste. Also ich würde einfach ab einer gewissen Haltedauer Steuervergünstigungen, müssen ja gar nicht ganz wegfallen, das wäre so das Ding, und auf keinen Fall, also tunlichst vermeiden, da irgendwie so mit Labels anzufangen. Das ist immer schwierig. Was denkst denn du?
Nee, ich stimme dir da komplett zu. Also definitiv, also Thema Education gehe ich absolut mit. Haltedauer ist vermutlich die einfachste Variante, um genau das auszuschließen, dass du da halt wirklich irgendwie Zockereien irgendwie förderst. Es muss ja nicht mal 10 Jahre sein wie bei Immobilien. So, ich meine, letztendlich ist ja das, was man anlegt, ist langfristiger Vermögensaufbau für die Rente. So, ne, ich meine, wenn man anfängt, sagen wir mal grob mit 20 und du sagst, okay, du hast vielleicht eine Haltefrist sogar von 20, 25 Jahren, dann finde ich das auch vielleicht sogar sinnvoller.
Gut, und die halt irgendwie abfallend oder so, je nach Alter.
Genau, die Frage ist dann auch, ob du halt dann da irgendwie eine bestimmte Grenze drin hast an Volumen, was in deinem Depot sein kann. Wenn das unter einem gewissen Betrag ist, dann ist halt steuerfrei. Wenn es drüber ist, dann musst du vielleicht Steuern bezahlen.
Ganze Progression einfach.
Also genau. Oder ja, also ist halt auch ein bisschen dann die Frage, wie du dann in der Rente, ob du das einfach regelmäßig entnimmst, ob du dann einmal komplett dieses Portfolio verkaufst, ob darauf alle Steuern anfallen. Gibt ja super viele Use Cases dann letztendlich. Aber ich glaube, was wirklich allen hilft, wenn da wirklich Bewegung reinkommt, weil natürlich ich selber, du, ich meine, so weit sind wir nicht auseinander alterstechnisch, aber auf die gesetzliche Altersvorsorge brauchen wir uns auch nicht mehr verlassen. Das sind nicht die gerade in der Schule sind, sondern das sind schon wir, vielleicht sogar die 10 Jahre älter sind noch als wir. Das sieht düster aus und da muss auf jeden Fall was passieren und da muss es Parteien geben, die da vorangehen. Ich sehe das auch so wie du, dass diese Labels, dann bist du am Ende wieder bei einer schlechten Riester-Rente oder sowas. Die dir dann dein Volksbank- oder Sparkassenberater andrehen will, macht ja keinen Sinn. Aber genau. Gibt es noch andere Stellschrauben, die du dir da wünschst, sei es irgendwie, wenn man tatsächlich kurzfristig was machen will, Steuerfreibetrag, Kapitalertragsteuer, irgendwas in der Richtung, wo du sagst, da sollte man auch nochmal dran rumschrauben?
Gut, Steuer kann man sich immer beschweren, dass sie zu hoch sind. Also ich finde, wenn man über Steuern redet, einfach mal einen Vergleich, so einen globalen Vergleich, wo da Deutschland steht. Es können schon niedriger sein. Also klar, du kannst schon die Leute mehr Anreize bieten. Das ist auch das Thema Education zum einen, aber dann auch durch vergünstigte Steuersätze, auch schon jetzt, dass du bei Aktiengewinnen irgendwie auch mit gewissen Haltefristen etc., dass du da jetzt, also wenn du langfristiges Investieren, zocken soll es ja nicht sein, irgendwie förderst, jetzt mal losgelöst von der Rente, dass du da die Leute ranführst, dass halt einfach es attraktiver macht, Kapital zu investieren an den Märkten und darüber zusätzliche Einkommen zu erwirtschaften.
Ja.
Also einfach da weg vom Sparkonto. Weil du wirst ja irgendwie bestraft, wenn du gut in Aktien investierst.
Ja, es ist so, klar, es ist immer sehr, sehr auch populistisch. Weil es ist ja
versteuertes Geld.
Richtig, genau.
Legst du an, machst einen Gewinn draus, musst du nochmal versteuern. Das ist halt irgendwie auch das Thema mit, also ich persönlich so Erbschaftsschenkungssteuer ist auch sehr schwierig. Da ist ja nicht mal ein Gewinn gemacht. Es geht einfach nur die nächste Generation. Also mindest du halt auch gerade den Puffer, den du vielleicht hättest für deine Rente.
Ja.
Weil du halt irgendwie das Elternhaus bekommst, dann musst du das versteuern, hast dann im Zweifel irgendwie ein Dry Income. Ja. Das heißt, du kriegst das Haus, hast aber keine Liquidität, musst es veräußern. Also das Steuerkonzept, das liegt halt auch an dem Haushalt, wie wir ihn gerade haben. Also es muss ja irgendwie aufgehen, du kannst ja nicht immer mehr ausgeben, als du einnimmst. Aber vielleicht wäre da so als Denkanstoß die Idee eher, Unternehmen zu fördern, dass die wachsen und wieder in die Lage versetzt werden, führend zu sein und stark zu werden, globale Player zu werden und dass auch Deutschland technologisch führend ist in den Trendthemen und dass du eher durch steigende Unternehmensgewinne und durch Wachstum von Unternehmen, durch Attraktivität eines Landes mehr Steuern erwirtschaftest und nicht durch die Erhöhung von Steuersätzen, durch die Besteuerung von allem.
Richtig. Kann ich in dem Sinne auch nur unterschreiben. Also ich meine, klar, jetzt also im Vergleich ist Deutschland da schon relativ weit vorne, ne, in dem, wie die Steuersätze sind. A, zum einen Einkommen, B, zum anderen, dass du das dann wieder versteuern musst, wie du gerade gesagt hast. Ich meine, es wird in der Finance, Social Media Bubble wird es auch oft genug hoch und runter gespielt. An manchen Stellen noch etwas, vielleicht sage ich mal, populistisch. Klar, du hast versteuertes Einkommen, was du investierst. Auf Gewinne fallen Steuer an, auf deine Verluste kriegst du natürlich keine Erstattung. Du gehst ja selber quasi mit deinem eigenen Geld ins Risiko und am Ende macht dann nochmal jemand die Hand auf. Ja, ist eine Grundsatzdiskussion. Ich glaube aber, über das würde weniger diskutiert werden, wenn wir das hätten, was wir gerade angesprochen haben. Wirklich so ein langfristiges Depot, wo
Das
es.
unterscheidet es. Also wie zwei so Kisten. Die
Ja.
Langfristkiste bis vergünstigt. Das heißt, da hier macht es Sinn, zu sparen. Und die andere Kiste. Und dann durch sowas umgehst du dann halt auch irgendwie so Steuersparmodelle oder irgendwelche Umgehungsversuche, was ja eh immer sehr kritisch ist. Und das sind halt einfach zwei Kisten. Also wenn jetzt jemand volle Möhre zocken will und es sein Beruf ist, das Trading, fair, dann sind die Steuern auch höher wie jetzt bei einem Einkommen.
Ja.
Aber das kann ich verstehen. Aber langfristigen Vermögensaufbau finde ich schwierig, dass es so besteuert oder wie es aktuell besteuert wird. Also mit Abgeltungssteuer und Soli.
Ja, wir dürfen gespannt sein, was dann letztendlich der Vorschlag der FDP ist nach der parlamentarischen Sommerpause. Hoffen wir mal, Klaus, auch aus Eigeninteresse, dass es in die Richtung geht, die wir gerade besprochen
Wäre
haben.
super. Ja.
Das wär auf jeden Fall super. Stichwort Sommerpause. Die steht jetzt nämlich auch bei uns
Du
in
bist
Raum.
hier unterwegs.
Ja, also wohlverdienter Urlaub, würde ich an der Stelle wohl mal
Würde ich
sagen.
zustimmen.
Danke, das ist sehr, sehr nett. Wir hören uns das nächste Mal am 23. August in
Ich
der
weiß gar
Woche.
nicht, wie ich es aushalten soll
In
bis
der,
dahin.
ja, du kannst dir in der Zeit alle Folgen nochmal
Sind
anhören.
26 Stück mit der hier, oder?
Das ist genau die 26. Folge. Kannst du dir alle anhören? Rückwärts, vorwärts,
Seitwärts.
langsam, schnell und anschauen auf YouTube auch.
Das könnten wir auch mal machen, dass wir so ein Quiz machen, dass ich die einspiele irgendwelche und du sagen musst, in welcher Folge das war.
Das wäre cool, ja.
Und dann wäre der Urlaub wohl verdient.
Okay. Dann
Mit
kannst du
fünf
das ja
richtigen.
vorbereiten, wenn ich im Urlaub
Mach
bin, und
ich.
dann starten wir damit in die neue Folge für das nach der Sommerpause rein.
So machen wir es. Vielen Dank.
Danke dir, Robin.
War mir ein Fest.
Wie immer.
Auf bald.
Auf bald. Ciao.